Die heutige Podcast-Folge, die ist für mich ein Heimspiel und ich freue mich von Herzen darauf, denn ich habe die Ehre, euch ein neues Mitglied des My Body Mind Teams vorzustellen. Sie hat Ethnologie und Public Health studiert. Sie ist außerdem ausgebildete Yoga-Lehrerin und sie vereint die unterschiedlichsten Themen in einer Person. Ich darf heute ganz herzlich Freya Grünwald bei mir begrüßen und jetzt schaue ich auch direkt zu ihr in die Kamera. Freya, so schön, dass wir uns heute die Zeit nehmen, dass ich dich der Community vorstellen darf.
Der heutige Podcast wird euch präsentiert von Vitane, meinem Sponsor. Und zwar Vitane ist ein Unternehmen, was vegan unterwegs ist und unter anderem auch ein veganes Proteinpulver macht. Und ich bin bei meinen Recherchen auf dieses Unternehmen gestoßen, weil ich nach einem Proteinpulver gesucht habe, was zum einen vegan ist, zum anderen das volle Aminosäureprofil abdeckt und vor allen Dingen keine Süßstoffe, Zusatzstoffe oder dergleichen benutzt. Und Vitane hat richtig, richtig leckere, ich bin so ein bisschen süchtig geworden, Proteinpulver auf Basis von Schokolade, auf Basis von Vanille, aber auch auf Basis von Kaffee und auch auf Basis von verschiedenen Fruchtsorten. Da ist dann meistens Erbsenprotein mit drin, Hanf- und Reisprotein, also eine gute Mischung. Die Süße kommt aus Süßholzwurzelpulver, ein ohnehin sehr gesundes Lebensmittel. Meistens ist auch noch sowas wie Leinsamen mit dabei, Guarkernmehl, also ein guter Ballaststoff. Und das Ganze schmeckt wirklich fantastisch. Wann benutze ich das? Ich benutze das tatsächlich zu den Speisen, wenn ich einfach merke, ich komme mit meinem Proteinbedarf nicht klar und viele unterschätzen den. Ich habe gerade das Ganze auf mein Körpergewicht nochmal ausgerechnet. Wenn ich so eine ganz normale Ernährung habe, müsste ich, um meinen Proteinbedarf zu decken, um genug Muskulatur aufzubauen und meinen Zellen genug Baumaterial zu geben, an die 300 Gramm Rinderfleisch jeden Tag noch zusätzlich essen. Bei Erbsen wird es noch kontroverser, da wären wir dann bei 900 Gramm. Das würde meine Verdauung nicht schaffen und deswegen vertraue ich da Vitane. Finde ich sehr lecker, finde ich sehr ausgewogen. Die haben auch noch Proteinriegel, die ich auch ganz interessant finde. Ich benutze die tatsächlich auch, weil die sehr gehaltvoll sind, als Süßigkeitenersatz. Weil sind wir mal ehrlich, ich bin ein kleines Schleckermäulchen. Ich kriege das nicht hin, gänzlich auf Süßigkeiten zu verzichten. Und man muss ja auch nicht immer verzichten und deswegen mache ich mir das einfach. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, bei Vitane gibt es recht häufig auch mal Aktionsprogramme, also dass ihr dann auch mal eine Packung umsonst mit dazu bekommt. Das Ganze auf jeden Fall im Januar. Und was ihr von mir aber auf jeden Fall noch bekommt, ist ein Rabattcode. Mit dem Code MYBODYMIND könnt ihr nochmal 10% aufs ganze Sortiment sparen. Wir packen euch den Link unten auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei unserer heutigen Podcast-Episode.
Ich fange mit einem, für meine Arbeit ist es ein Evergreen, den ich sowohl in der Coaching-Arbeit als auch in meiner journalistischen Karriere sehr oft benutzt habe. Es ist eine Evergreen-Frage. Und zwar, wenn du dich nur mit drei Worten beschreiben dürftest, also wirklich nur drei Stichworte, welche drei Stichworte würdest du spontan für dich benutzen?
Emotional, sehr vielseitig. Mensch, kein singuläres Wort, aber wenn mir Menschen wichtig sind, dann gebe ich sehr, sehr viel.
Wunderbar, und ich würde es mal nochmal also nehmen, emotional, dann würde ich vielschichtig nehmen und tiefgründig oder einfach tief.
Ja, das ist, glaube ich, ganz schön.
Ja. Danke. So schön. Dann hast du schon ein Wort benutzt, das mir auch total am Herzen liegt. Unsere Coaching-Klienten wissen es. Ich sage immer ganz oft Tiefe statt Weite. Und das nehmen wir auch für unser heutiges Gespräch, dass wir versuchen, in eine warmherzige Tiefe zu kommen. Freya, ich habe es in meiner Anmoderation schon erwähnt. Du hast Ethnologie und Public Health studiert. Beide Fächer finde ich total spannend. Ich habe mich ja für die Psychologie damals entschieden. Nachdem ich erstmal eine ziemliche Schlappe in meinem Leben hatte, nämlich BWL, das war gar nichts für mich. Wie kam's bei dir dazu, dich für diese beiden Studienfächer zu entscheiden?
Das war auch ein ganz langer Prozess. Ich habe mich überhaupt nicht wirklich vorbereitet gefühlt nach der Schule. Ich kam auch aus nicht so einem leichten häuslichen Setting und ich wusste eigentlich gar nicht so genau, wer ich bin, wo es hingeht. Und ich muss dir sagen, ich habe mich in so viele verschiedene Richtungen beworben an verschiedenen Unis Und es waren dann einfach verschiedene Settings, wo ich gesagt habe, oh ja, Göttingen, habe ich Lust drauf. Und ich fand das so spannend, einfach auch in der Ethnologie diesen Weitblick und wirklich mal sich zu hinterfragen. Und das war eben auch das Studium. Es ging ganz viel darum zu schauen, was gibt es für verschiedene kulturelle Ansichten. Nichts ist gegeben, egal ob man in einem Land lebt oder über Länder hinaus. Ich durfte dann ja auch in der Ethnologie mein Auslandssemester in Indien machen. Und dieses Studium hat mich unfassbar stark geprägt, weil es mir beigebracht hat, egal wer vor mir sitzt, es ist wichtig, offene Fragen zu stellen. Und wir können zwar die gleiche Sprache sprechen, aber das heißt nicht, dass wir den gleichen Hintergrund haben und uns wirklich verstehen. Und ich habe dann aber immer mehr diesen Weg, ich war schon immer interessiert an Medizin. Mein NC hat leider nicht wirklich ausgereicht. Ich hatte keinen so guten Abschluss nach dem oder im Gymnasium. Und ich wusste also, wenn ich mich jetzt auf Medizin bewerben würde oder für Medizin, das würde nicht klappen. Und dann habe ich in der Ethnologie immer mehr meinen Weg hin zur Medizinethnologie gemacht. Ich hatte eine großartige Professorin, sie war Amerikanerin und sie war Ethnologin und Medizinerin. Und ja, ihre Seminare haben mich sehr geprägt und es ging ganz viel um den Zugang zu Medizin, den gleichberechtigten Zugang zu Medizin und auch, was ist denn überhaupt Medizinethik? Nach welchen Standards sollte ein Patient behandelt werden oder sollten eben Medikamente zugänglich werden? Ja, und dann habe ich gemerkt, dass mich das einfach total catcht und mich wahnsinnig stark fasziniert. Und dann bin ich als Quereinsteiger, nachdem ich meinen Bachelor gemacht habe, in den Master Public Health. Genau, und da ging es viel so um globale Gesundheitsthemen, aber das Studium hat so viel umfasst. Wir hatten Module von Pflegewissenschaft, Ökonomie und Gesundheit, Epidemiologie. Also es war sehr, sehr große Bandbreite, Prävention. Und ja, ich war sehr dankbar, aber es war sehr wissenschaftlich natürlich alles geprägt, was auch gut ist. Aber manchmal hat mir dieses, ja eben nicht nur Dinge studienmäßig, nur wissenschaftlich sich anzuschauen in der Gesundheit oder im Gesundheitsbereich, das hat mir persönlich einfach gefehlt, merkte ich. Ja, ich glaube so, das ist so grob der Weg, wie ich da hingekommen bin. Sicherlich auch durch Menschen, die mich begleitet haben, die mit mir zum Beispiel zusammen in mein erstes Studium gegangen sind, die ich schon aus der Schule kannte, oder ins zweite Studium, wo wir zusammen uns beworben haben. Und natürlich machen es auch die Menschen, ne? Dass man dann irgendwie merkt, okay, ich gehe in eine neue Stadt, ich probiere ein neues Studium aus. Ja.
Was ich hier schon so schön finde, ist, dass wenn man einen wirklichen Herzenswunsch hat, dann sollte man sich auch nicht von einem vermeintlichen Notendurchschnitt, den man vielleicht auf der ersten Hand nicht hat, davon abbringen lassen, sondern wenn man wirklich so einen Herzenswunsch fühlt, dass man sich mit Medizin beschäftigen möchte, dann führt einen das Leben dann auch vielleicht auf vermeintlichen Umwegen doch wieder zu den Themen, die einen wirklich, wirklich interessieren. Und ich finde, dass was man jetzt schon in beiden Fächern extrem raushört. Und auch wenn du jetzt sagst, dass es dir dann vielleicht doch eine sehr starke wissenschaftliche Perspektive war, in beiden Fächern zieht sich eine Sache wie ein roter Faden hindurch. Und das ist ja auch bei mir. Ich bin ja auch nicht nur die Psychologin, sondern ich habe auch eine breite journalistische Ausbildung, habe ja 10 Jahre auch als TV-Journalistin gearbeitet und bin bis heute auch journalistisch aktiv. Also bei mir geht es immer um Menschen und die Geschichten, die dahinter stehen. Und ich denke, auch bei dir ist es so. Ja, und ich glaube, das ist auch, wenn ich dich bisher so richtig verstehe oder dich richtig fühle, ist das für dich auch so der rote Faden, der sich eigentlich durch alles zieht, was dich wirklich in der, und da kommt wieder das Wort, in der Tiefe interessiert. Kann das sein?
Definitiv. Als du gerade so erzählt hast, kam, glaube ich, bei mir noch so ein zweites Wort. Bei mir auch viel eben dieses Ethik, Moral und Gerechtigkeit, dass Menschen, die vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Zugänge zu finden, andere Menschen haben, die dafür kämpfen. Das finde ich wichtig, auch in einer globalen Gesellschaft. Aber ja, es hat immer etwas mit dem Menschen zu tun und es hat sicherlich auch was, ja, auch mit meiner eigenen Geschichte zu tun, weil ich gemerkt habe, Gesundheit ist kein selbstverständliches Thema. Egal. Und auch gemerkt habe, man kann psychische Gesundheit nicht komplett trennen von der physischen oder körperlichen, anatomischen Gesundheit. Und ich glaube, das war eben etwas, ja, was mich sehr geprägt hat und wo ich mich immer gefragt habe, wie, ja, einfach ganz viele offene Fragen. Wer ist der Mensch? Wie kommt es, dass er gewisse Gesundheitsthemen mit sich bringt? Wie ist es vielleicht auch geografisch oder global unterschiedlich angelegt aufgrund von unserer Geschichte, kulturellen Gegebenheiten? Also ja, genau. Ich glaube, das hast du gut zusammengefasst, ja.
Ja, und du hast auch hier schon eine Sache erwähnt, nämlich, dass eben die psychische Gesundheit so von der physischen nicht zu trennen ist. Und damit bist du ja komplett richtig bei My Body Mind. Das sagt ja schon der Name des Coaching-Programms, dass wir eben versuchen, ganzheitlich zu arbeiten, eben diese Themen nicht voneinander zu trennen. Denn wir sind eben einfach nicht nur ein Fleischklöpschen, wie Veit Lindau jetzt sagen würde, den ich ja vor ein paar Tagen interviewen durfte, sondern wir sind eben Körper, Geist, Seele, wie man es auch immer nennen möchte, aber wir sind irgendwie ein zusammengestelltes System, was man sich einfach auch als Ganzes anschauen darf. Und du wirst ja jetzt, oder du hast es ja auch schon, bei uns den Bereich Atmung und Entspannung übernommen. Ein unglaublich spannendes Themengebiet. Warum sind für dich gerade diese Themen so essentiell, dass du dich ja da wirklich, ich nehme es mal vorweg, du bist ja auch ausgebildete Yoga-Lehrerin, wo ja wirklich dieses Ganzheitliche noch mal mehr zum Tragen kommt. Warum sind für dich die Themen so essentiell?
Ja, auch eine ganz schöne Frage. Also erstmal, wenn ich noch zu den Fragen davor gehe, merke ich gerade, für mich hat das Zeit gebraucht, dieses Holistische, ne, dieses Betrachten. Weil wir, glaube ich, in einer Gesellschaft leben, in der das nicht vorgegeben wird. Es braucht oft lange eigene Prozesse, um zu verstehen, wie komplex der Mensch ist, wie eben alles miteinander zusammenhängt, weil wir eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft sind. Und ich glaube, so war ich auch. Ich war wirklich in diesem Wissenschaftlichen und ich habe aber eben gemerkt, durch eigene Themen, ich komme nicht drum herum, nicht mit meinem Körper zu arbeiten. Weil sonst kann ich gewisse Themen nicht aufarbeiten. Und dadurch bin ich eben in diese Yoga-Geschichte immer mehr reingegangen. Ich hatte die ersten Berührungspunkte mit Yoga in meinem Auslandssemester in Indien. Und auf einmal fand ich den ersten Zugang zu mir. Denn ich war, um ehrlich zu sein, eigentlich mein größter Feind, so in meinen jungen 20ern. Und das hat mich sehr berührt, diese Körperarbeit, diese ja, einfach dieses nach innen schauen. Und durch diesen Weg habe ich immer mehr gemerkt, um konkreter zu deiner Frage zu kommen, Atmung bedeutet Leben. Ich glaube, jeder, der Yoga praktiziert, auch wenn man nicht Yoga praktiziert, das ist eigentlich sehr simpel. Ich finde das oft sehr schade, weil es wird immer in dieses, ah, das ist so spirituell und esoterisch und dann wird das so weggeschoben. Aber rein physisch, rein anatomisch, wie es abläuft, wenn ich nicht atme, dann bin ich nicht mehr existent. Und ich glaube, das sich mal deutlich zu machen, auch alleine die Körperfunktion, finde ich schon so unheimlich berührend und riesig. Und wir sehen heutzutage in unserer Gesellschaft, die meisten können nicht mehr richtig, ich glaube, das ist jetzt nicht das passende Wort, aber ich glaube, das beschreibt es ganz gut, können nicht mehr gesund atmen. Vielleicht ist es so besser formuliert.
Ja, und wenn ich da kurz reingrätschen darf, weil ich fühle gerade so jedes Wort, ich bin noch keine ausgebildete Yoga-Lehrerin, aber ich bin eben praktizierende Yogini, ich hoffe, das ist jetzt das richtige Wort, und ich kann das eben so nachfühlen, weil ich eine ähnliche Geschichte habe. Ich war auch so leistungsorientiert in meinen 20ern, ich war mir auch selbst der größte Kritiker und Feind, und habe dann sehr viel später als du genau das auch erfahren, dass es nicht anders, also für mich auch nicht anders gehen kann, als dass man sich mit oder über den Körper mit Themen auseinandersetzt, also den Körper einbinden muss, um eben nicht alles nur zu zerdenken, sondern eben zu erfahren. Und korrigiere mich, wenn das Beispiel falsch ist, aber wo du gesagt hast, dieses richtige Atmen. Mhm. Für mich ist immer das eindrücklich, wenn ich versuche, kleine Impulse zur Meditation zu geben, was ja bei My Body Mind dein Hauptpart ist, und dann ich zum Beispiel etwas über den Atem erzähle, dann ist meine Beobachtung, dass viele Menschen, wenn sie dann diese Ateminstruktionen bekommen, primär den Atem denken. Also die denken zum Beispiel einatmen, ausatmen oder sie denken eins und zwei. Und im Kern, für mich, so wie ich es bisher erfahren habe, geht es dann aber darum, den Atem zu erleben, also den Atem zu fühlen. Wie ist denn das Einatmen und wie ist denn das Ausatmen? Aber nicht zu denken, einatmen, ausatmen, weil sonst sind wir eben wieder bei Gedanken und wieder beim Kopf. Passt wunderbar. Das Beispiel für dich?
Ach, es passt großartig. Ja, ich danke dir, dass du das mit reingebracht hast. Ja, das ist gerade, also egal, ob ich Yoga als Yogalehrerin praktiziere oder jetzt eben bei euch neu im Team, das ist auch mein größtes Erfahren, dieses sehr viel Ungewissheit, wie atme ich, oft ein total forcierter Atem, der also ganz laut ist, ganz angestrengt und genau dieses Zerdenken. Ich muss ja irgendwo hinkommen mit meinem Atem. Warum bin ich jetzt noch nicht entspannt? Worum geht es hier eigentlich gerade? Was ist der Sinn der Atmung? Und das wirklich, und das ist, finde ich, eben auch ein extremer Gesellschaftsspiegel, wegzuschieben. Einfach dieses Sein. Einfach zu atmen. Dieses Denken immer mehr, und es braucht Zeit, es braucht Geduld, immer mehr aufzulösen und zu schauen, was passiert denn gerade? Und es kann sein, dass wenn du die gleiche Atempraxis machst wie ich, was komplett anderes mit dir passiert, vielleicht auch emotional, körperlich, als mit mir. Und ich glaube, da braucht es ganz viel, gar nicht so viele komplexe Techniken in der Atmung, sondern wenn wir erstmal nur mit dem Bauchatmen anfangen, dieses, wie kann ich überhaupt weich ein- und ausatmen? Wie atme ich überhaupt in den Bauch? Und wie kann ich anfangen, mich in Ruhe zu beobachten? Was, ganz neugierig, was passiert? Ja.
Es geht, glaube ich, auch viel um eben das Loslassen und auch das Nicht-Kontrollieren. Und ich merke jetzt gerade selber, so geht es mir auch selber sehr oft, wenn ich mit Menschen darüber sprechen darf, über das Sprechen ist es eben immer nur ein halber Kanal, ne? Weil eigentlich muss man all diese Themen, und da sind wir wieder genau bei dem, was du auch wieder beschrieben hast, körperlich erfahren. Also über das Loslassen kann man sich den Mund fusselig sprechen, aber es ist etwas, was körperlich passiert, in meiner Wahrnehmung, zu einem Großteil.
Absolut, ja. Und ich glaube, viele Menschen haben davor auch Angst, denn oft ist auch die Angst, was ist denn, wenn ich jetzt mal loslasse? Was passiert denn da alles? Ich habe so viel in mir festgehalten. Und ich erlebe eben auch oft, wenn ich, sage ich mal, Entspannungsatmung mache. Und für viele ist es am Anfang eben nicht entspannt. Für viele ist es vielleicht, dass das Nervensystem eher getriggert wird. Vielleicht kommt auch ein Fluchtgedanke. Und das auch auszuhalten. Und ich glaube, das ist eben auch ein Part. Und körperlich das auszuhalten. Weil für viele, sind wir ehrlich, in unserer Gesellschaft, wir haben doch gar kein Gefühl mehr für unseren Körper. Es sind ja auch schon viele Menschen, wenn sie krank werden und zum Beispiel im Bett liegen und nichts machen können, ganz, ganz überfordert mit sich und das, was sie da körperlich wahrnehmen. Und da kann ich dir absolut nur zusprechen. Man kann Entspannung nicht geistig durchdenken. Es braucht diesen Körperprozess. Und man kann es vielleicht auf beiden Ebenen erfahren. Es gibt ja auch diese Trias, Körper, Seele, Geist. Aber ohne meinen Körper funktioniert es einfach nicht.
Ja. Ja. Jetzt hast du noch ein weiteres Stichwort gebracht, und zwar, du hast das Nervensystem gebracht, und das ist eben auch etwas, wo du auch wirklich speziell ausgebildet bist. Du bist somatischer Nervensystem-Coach. Das ist ja vielleicht ein Begriff, den noch nicht viele kennen, also Yoga-Lehrerin, das kann man sich im weitesten vielleicht etwas vorstellen. Nimm uns doch mal mit, was zeichnet dich durch diese Ausbildung aus, beziehungsweise wie fließt das jetzt genau in deine Arbeit ein?
Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich diese Ausbildung damals gefunden habe. Natürlich hat Yoga viele Prozesse angestoßen, aber die Nervensystemausbildung, die ein Jahr ging, das war selbst nochmal wirklich eine andere Art von auch eigener Erfahrung des Körpers. Es war auch sehr therapeutisch. Und was ich dadurch mitbringe, ist, ich glaube, ich habe dadurch auch angefangen, ganz anders Yoga selber zu praktizieren, als auch zu lehren. Da ist eben auch ganz viel die Sprache wichtig. Es geht immer wieder darum, egal ob ich Yoga anleite oder Atemübungen, dass die Sprache offen bleibt, dass sie nicht forciert, dass sie nicht stark für mich in eine Richtung lenkt, weil es geht eben um den Seinszustand jedes Individuums. Und ich kann nicht was überstülpen. Jedes Nervensystem ist anders. Und die Arbeit mit dem Nervensystem bringt eben mit, wir erleben heutzutage, dass sehr viele Menschen in ihrem Nervensystem, also jetzt mal so ganz basal runtergebrochen, das Nervensystem kann man sich eigentlich wie so eine schöne Kurve vorstellen, wie eine Welle. Und diese Welle darf schwingen. Die darf mal erregt sein, also im Sympathikus, die darf mal wirklich entspannt sein, im Parasympathikus. Aber heutzutage ist es oft so, dass ich eben ständig in der Erregung bin. Ich bin ständig sehr getriggert. Ich arbeite es körperlich nicht auf. Und wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, geht es eben ganz viel ums Fühlen, auch wieder des Körpers. Was passiert denn bei einem gewissen Thema in meinem Körper? Und das, was da passiert, das kann wirklich alles Mögliche sein. Ich glaube, viele können sich das oft nicht vorstellen. Das kann eine Enge im Körper sein, ein Kribbeln, eine Wärme, ein Pochen. Und das zuzulassen, um zu integrieren. Weil auch da, wenn ich immer wieder Dinge zerspreche, durchdenke, mein Körper hat keine Chance, es zu verarbeiten. Und wenn ich es durchs Fühlen integrieren lerne, dann ist ja das Spannende, dass es dann wieder neuronal andere Verbindungen schafft und eventuell andere Handlungsansätze, andere Lösungsansätze. Und ich glaube, das werde ich, nicht ich glaube, aber das bringe ich auf jeden Fall auch mit in die Meditations- und Atemsession, dass ich da viele auch kleine Tools mit reinbringe. Ja, das können ganz viele Sachen sein, von auch Augenübungen mit dem Vagusnerv oder gewisse Gefühlübungen, gewisse Übungen, wo es darum geht, eben das Nervensystem zu entlasten. Ja, ich glaube, das ist so grob zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet, aber es ist ein sehr vielschichtiges, großes, dimensioniertes Thema. Aber ich glaube, ich wäre heute nicht die auch Yoga-Lehrerin oder die Praktizierende, wenn ich nicht diese Nervensystemausbildung gemacht habe. Das hat nochmal meine Weltsicht anders geformt. Und vielleicht noch eine Sache, das Motivierende finde ich, wir wissen mittlerweile wissenschaftlich, wir können ein Leben lang unsere neuronalen Verbindungen verändern. Und deswegen dieser Satz auch immer, ich kann das nicht, ich bin halt, wie ich bin. Für mich stimmt das alles nicht mehr. Denn es ist möglich, durch Achtsamkeitsübung, durch Yoga, Meditation, neuronal Synapsen zu verändern oder synaptische Verbindungen.
Ja, das ist ja diese neuronale Plastizität, also dass das eben veränderbar ist. Und also für mich ist die Frage sehr griffig beantwortet, aber ich versuche mal nochmal den Rahmen zu spannen. Also wenn wir zum Beispiel das Thema Stress heutzutage nehmen, dann wissen die Menschen, dass sie in Entspannungszustände kommen sollten. Also wenn ich das mit der Welle, was du gesagt hast, aufgreife, es wäre im Idealfall so, dass wir natürlich Peakphasen haben, wo wir viel, ich sage es mal so ganz plastisch und einfach viel zu tun haben, viel in der Anspannung sind, aber es muss danach unbedingt auch eine Phase kommen, wo ich eben wieder entspanne. Und das ist, glaube ich, heutzutage bei vielen eben nicht so, dass das eben Anspannung und dann kommt keine Entspannung oder nur ein bisschen und dann kommt wieder Anspannung und dann wird es eben keine Welle mehr, so wie du das beschrieben hast, sondern dann wird es quasi wie eine Treppenstufe, die nur nach oben geht. Und das ist dann der Zusammenbruch, sage ich jetzt mal. Also irgendwann mal kommt einfach die Überlastung. Und du, indem du jetzt mit dem Nervensystem arbeitest und auch einfach diese Welle immer im Blick hast, wirst eben versuchen, Menschen auch wieder genau in diesen wellenartigen Rhythmus zu bringen und da eben deine Sprache auch offen zu halten. Richtig? Und kannst du da vielleicht noch ein Beispiel geben? Wie würdest du sprechen und wie würde es vielleicht jemand anderes machen, der diese Ausbildung und diesen Blick, den du hast, nicht hast? Zum Beispiel beim Thema Stress.
Ja. Da würde ich gerne noch ein, zwei Sachen kurz hinzufügen. Du hast das sehr schön beschrieben. Ich glaube, was wichtig ist, ist, wir nennen das auch das Toleranzfenster. Und wenn wir über diese Wellenbewegung des Nervensystems zum Beispiel sprechen. Und jeder hat ein unterschiedlich großes Toleranzfenster. Es kann auch wirklich situativ bedingt sein. Ne? Das muss nicht jeden Tag das gleiche Toleranzfenster einer Person sein. Und damit meine ich eben diese Toleranz, wo setzt Stress ein, wo setzt Entspannung ein. Das hat eben auch ganz viel damit zu tun, wie sind wir geprägt, wie sind wir aufgewachsen, was für ein Bindungsverhalten haben wir, existiert vielleicht auch Trauma. Und wir kommen ja dann eigentlich, wenn wir so ein bisschen Richtung Urmensch gehen, immer zu diesen, wenn wir irgendwann den Stress nicht mehr halten können, zu drei ganz entscheidenden Phasen. Also entweder geraten wir in die Flucht, in die Starre und ja, das dritte.
Kämpfen.
Richtig, genau, kämpfen. Und irgendwann, wenn wir diese, wenn wir in diesen Modus geraten, sei es Kampf oder Flucht oder sich totstellen, wird auch das Nervensystem sich irgendwann wieder herunterfahren. Aber diese Zeitspanne und diese Anstrengung für den Körper ist so extrem, dass es eben Tools bedarf, um nicht ständig in diese, sage ich mal, Schockstarre zu geraten. Und auch zu verstehen und zu verarbeiten, was ist denn da in meiner Vergangenheit passiert und wie hat das mein Nervensystem geprägt?
Genau. Ja.
Und das ist eben auch in Bezug auf Stress. Und wenn du Sprache ansprichst, ich glaube, da geht es eben genau darum, diese Wahrnehmung zu schulen. Also erstmal überhaupt ein Gefühl dazu zu bekommen, wo sind meine Trigger? Wo ist mein Toleranzfenster? In welchen Alltagssituationen reagiere ich vielleicht ständig extrem körperlich gestresst, sodass ich merke, oh, es braucht richtig lange, bis ich überhaupt wieder runterfahren kann. Ich komme in die Erschöpfung. Und ich glaube, das ist eben in diesen Übungen, die ich anleite, es geht ganz viel darum, sich kennenzulernen, ganz viel sein Sein zu erfahren. Und ich würde eben auch sagen, ich sehe das oft, nehmen wir jetzt auch mal das Beispiel beim Yoga oder ich leite eine Entspannung an, dieses jetzt schließ mal die Augen. Das würde ich nie mehr nach meiner Ausbildung zu sagen, denn für viele Menschen sind geschlossene Augen ein extremer Trigger. Es kann eben sein, dass so viel innerlich abläuft, dass ich die Augen schließe und merke, mein System ist so am Kurbeln und ne, so aufgebracht, dass ich gar nicht dadurch entspannen kann. Und auch hier wieder, schau mal, möchtest du heute die Augen schließen? Möchtest du sie geöffnet halten? Also auch da wieder ein Kennenlernen. Das kann jeden Tag unterschiedlich sein. Und es geht für mich darum, so anzuleiten, dass meine Yogini oder der Kunde, der Klient, der Coachee, Freiheit empfindet. Ich glaube, das ist es. Freiheit, selber sich dann diesen Moment so gestalten zu dürfen, dass es für die Person entsprechend ist und dass sie eben Stress mildern kann und nicht, dass ich etwas oben aufstülpe.
Also du würdest in dieser Situation es als Option geben. Du darfst die Augen schließen, mhm, und wenn du merkst, dass es dich jetzt gerade im Moment überfordert, könntest du die Augen auch offen halten. Ja, das ist ja ein schöner Impuls. Und du hast aber wieder etwas gesagt, es ist wichtig, es ist hilfreich zu schauen, okay, wie war denn die Vergangenheit, wie hat sie mich geprägt? Aber ich werde nicht müde, es dann wieder zu betonen, es darf dann da aber nicht stehen bleiben. Also es muss dann unbedingt in meiner Wahrnehmung dann aber auch eine Veränderung in der Gegenwart geben. Also nicht, dass man wieder anfängt, ja, in der Vergangenheit war das so und so und dann lege ich die ganze Verantwortung in das, was in der Vergangenheit passiert ist, sondern du bist jetzt präsent, du bist jetzt hier und hier hast du deinen Gestaltungsspielraum. Ich glaube, das ist ganz arg wichtig. Und so ist zumindest meine Reise. Wie du sagst ja selbst, man lernt sich kennen und in dem verändert man sich ja auch. Also ich darf schon beobachten, dass mein jüngeres Ich, die Tina von vor 15 Jahren, in einigen Situationen viel gestresster war als die Tina heute, weil ich gelassener geworden bin, weil ich gewisse Dinge vergeben habe, weil ich da ein paar Kompetenzen im Bereich des Loslassens erworben habe. Ich glaube, das ist auch wichtig, das haben wir ja schon angesprochen, bei der neuronalen Plastizität, dass sich so etwas verändern darf. Und wir in unserem Verhalten, in unserem Stresstoleranzfenster, das ist auch etwas, was sich verändert, was ja immer wieder die gute Nachricht ist, oder?
Ja, total. Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Ich würde auch sagen, also ich bin ja eben nicht so wie du Psychologin und in dem Bereich ausgebildet. Ich bin natürlich Nervensystemcoach. Ich würde nie stark forcieren, mit meinen Klienten in die Vergangenheitsarbeit zu gehen. Wir machen es eher so, dass wir wirklich eine aktuelle Situation nehmen und da schauen, was passiert denn im Hier und Jetzt. Und genau, ich glaube, es ist wichtig, nicht konstant in vergangene Prozesse hineinzufallen, auch wenn es um so Begriffe wie Retraumatisierung geht, und wirklich im Hier und Jetzt zu bleiben. Und das ist auch ein schöner Hinweis, den du gibst. Ich sehe oft, dass viele Menschen, das ist wieder diese Eigenwahrnehmung, mal zu schauen, hey, was habe ich denn eben in den letzten Jahren für mich getan? Wo stehe ich denn heute? Und da fällt es, glaube ich, vielen Menschen sehr schwer. Und manchmal braucht es da eben die Hilfe von außen, den Spiegel von außen. Und ich finde, ein ganz wichtiges Wort ist eben immer wieder auch Demut und so ein achtsames Beobachten, weil wir auch da sehr schnell in so einen Leistungsgedanken kommen in so einer Arbeit. Ich muss ja schon da sein und ich hätte schon das irgendwie bearbeiten sollen oder loslassen sollen. Und das finde ich eben auch manchmal auch so in dieser ganzen, sage ich, spirituellen Szene. Dann wird eine Sache nach der nächsten gemacht, wo ich denke, bleib doch mal am Hier und Jetzt stehen. Was ist denn gerade? Und schau doch mal, was eben schon alles Wunderbares passiert ist und dass das nicht selbstverständlich ist, ja.
Ja. Ein Thema, auf das ich noch unbedingt mit dir zu sprechen kommen möchte, weil ich habe ja schon eingangs gesagt, dass du unglaublich facettenreich auch in deinen Themen bist. Du bist auch engagiert, sage ich jetzt mal, in der Trauerarbeit. Also du unterstützt ja auch ein Bestattungsunternehmen mit Kursen und Workshops. Und ich hatte gerade gestern, ich habe eine Freundin von mir getroffen, die ich seit einigen Jahren nicht gesehen habe. Und das ist eine ganz besondere Freundin, weil es ist egal, wie lange wir uns nicht sehen, wir knüpfen immer sofort wieder bei dem an, wo wir stehen geblieben sind. Und bei dieser Freundin ist es so, dass der Vater letztes Jahr an Krebs gestorben ist. Und mir hat dann diese Freundin erzählt, Tina, also sie war unglaublich traurig, dass der Vater gestorben ist, weil sie eine ganz enge Bindung hatten. Und dann sagte sie, ich schäme mich auch gleichzeitig richtig dafür, weil ich irgendwo auch eine Erleichterung habe, dass es endlich vorbei ist, weil die körperlichen Schmerzen für den Vater eben jetzt endlich zu Ende sind. Und warum ich dir das erzähle, eben dieses, ich schäme mich für das, was ich in meiner Trauer fühle. Also Trauer ist so oft bis heute ein Tabuthema, ne? Also wir dürfen nicht darüber sprechen. Erstens dürfen wir nicht traurig sein und wir dürfen uns da auch keine Zeit nehmen. Und ich muss ja dann in der Trauer, so ist doch auch ganz oft unsere Vorstellung, da darf ich nur gewisse Aspekte des Fühlens haben. Also ich darf jetzt nur traurig sein, aber ich darf nicht auch irgendwo Erleichterung fühlen, so komisch sich das anfühlen darf. Geht dir das auch so? Also das ist ein völlig, dass wir völlig verkrampft mit dem Thema der Trauer umgehen.
Ja, absolut, ja. Erstmal vielen Dank fürs Teilen von der Geschichte deiner Freundin. Ja, das hat es sehr schön plastisch gemacht. Also vielleicht da nochmal, ich mache diese Arbeit ja nicht ohne Grund, sondern ich habe eben schon sehr früh erfahren müssen, was Verlust ist, was Trauer ist. Ich komme aus einem Familiensetting, wo eben auch psychische Erkrankungen immer eine Rolle gespielt haben. Auch das Thema Sucht, Depression. Und ich habe sehr früh in den Anfang 20ern meinen Vater verloren. Das war ein ganz schneller, plötzlicher Tod. Und ja, erst so vor, ach Gott, dieses Jahr sind es ja im Juni schon 3 Jahre, meine Mutter auch dann an Krebs. Aber auch da gab es eine lange psychische Verkettung vorher. Und ich habe dieses Mal, als meine Mutter starb, und ich habe auch noch viele andere Menschen in meinem Leben verloren, habe ich das ganz anders wahrgenommen und hatte eben das Glück, hier in Hannover ein großartiges Bestattungsinstitut an meiner Seite zu haben und die sehr natürlich mit dem Thema umgehen. Alleine so das ganze Setting, es ist wie ein warmes Wohnzimmer. Die ganzen Materialien, wie es gestaltet wird. Und da ist mir eben auch nochmal bewusst geworden, ich habe jedes Mal drumherum auch so viele, du verlierst ja nicht nur den Menschen. Vielleicht verlierst du eben auch, ich habe da mein Elternhaus auch aufgelöst, du verlierst eben Orte und du verlierst darüber hinaus auch andere Menschen, weil, wie du sagst, es ist tabuisiert. Viele Menschen haben unheimlich Angst vor diesem Thema. Sie wissen nicht, was sage ich jetzt? Und für mich ist erstmal auch hier ganz wichtig diese Sache, jede Emotion ist gleichwertig. Ob Freude, ob Lachen, ob Trauer, es ist alles Teil, ganz natürlich Teil unseres Lebens. Und das dürfen wir mal wieder wirklich aufbrechen. Und ich habe dann auch eine Weiterbildung gemacht in diesem Bereich. Und ich fand das ganz wunderbar, wie eben meine Ausbilderin mit diesem Thema umging und eben auch sagte, naja, wir empfinden ja schon Trauer. Wir glauben immer, Trauer hat nur was damit zu tun, wenn jemand von uns geht, von dieser Erde geht. Und sie sagte dann eben, naja, aber wir empfinden ja vielleicht schon als Kind, wenn das Haustier irgendwie verstirbt oder die Eltern trennen sich oder bei Scheidung. Es gibt so, oder Wohnungsverlust, es gibt ja so viele Themen, die eigentlich mit Verlust und Trauer zu tun haben und die wir nie aufarbeiten. Und mir ist eben so klar geworden, Trauer ist ein absolut verkörperter Prozess. Und wenn ich mich diesem Prozess nicht körperlich stelle und es enttabuisiere, wird mich dieser Verlust noch sehr, sehr lange begleiten, bis hin, meine ich, wirklich auch krank machen, weil er seine diversen Symptome hat. Und ja, ich finde es sehr schade. Ich glaube, es tut sich aktuell mehr in dem Thema. Immer mehr auch junge Menschen erlebe ich, die zu mir kommen, sagen, ich möchte nicht zu irgendeiner klassischen Trauergruppe gehen, ich möchte eben mit meinem Körper arbeiten, weil ich merke von, ich habe Schlafstörungen, ich kann nicht essen, mir ist schwindelig, ich habe Angstzustände und so weiter und so fort. Ich merke eben, mein Körper fährt Programme ab und dem möchte und muss ich mich eben stellen.
Mhm. Und vielleicht...
Ja, sorry.
Ja, nee, du hast mich nur an eine schöne Erinnerung aus meiner Kindheit erinnert. Du hast eine Erinnerung in mir erinnert. Das ist wieder ein wunderschönes Deutsch. Du mögest mir verzeihen. Und zwar tatsächlich, meine Katze ist, als ich ein Kind war, ganz plötzlich bei einem Autounfall, so kann ich sagen, gestorben. Und das war das erste Mal, dass meine Eltern mich, so war das zumindest die Erfahrung, extremst verständnisvoll durch diese Tage begleitet haben. Ich war das so gar nicht gewohnt. Das heißt, das war in dieser Trauer eigentlich auch eine ganz, ganz schöne Erfahrung, dass mein Vater auch mit mir so eine Art Beerdigung inszeniert hat, was ich nie so bei ihm erwartet hätte. Da schließen sich jetzt für mich eben zwei Fragen an, nämlich erstens, was kann, weil ich ja gerade gemerkt habe, wie da auch für mich ein Geschenk dahinter war. Also was kann das Geschenk hinter Trauer sein? Und die zweite Frage, die ich jetzt einfach nachschieße, ich bin mir ziemlich sicher, dass du wahrscheinlich auch sehr oft damit konfrontiert bist, dass Menschen immer noch diese Vorstellung haben, ja, Trauer hat in gewissen Phasen abzulaufen und ich muss da so kategorisch durch diese Phasen durch und wenn ich die alle durchlaufen habe, dann muss ich ja wieder fit sein. Aber schon allein, wenn ich dir zuhöre, das läuft ganz anders ab und es darf sich, auch hier ist wieder diese Welle, über die wir schon gesprochen haben, das darf auch sich mal hoch und runter gehen und es muss nicht nach irgendeinem System ablaufen. Ja. Stimmt das?
Ja, absolut. Also erstmal ganz wundervoll, dass deine Eltern dich da so begleitet haben, als du dein Haustier verloren hast. Genau, es muss ja auch nicht immer der Verlust eines Menschen sein, es kann eben auch eines Tieres sein. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig, auch bei Kindern, dass darüber gesprochen wird. Ich empfinde es eben heute so, als wir haben ja unheimlich viel Angst vorm Tod. Also das ist so meine Wahrnehmung. Ich glaube, nach meinen Erfahrungen habe ich nicht mehr so viel Angst, weil ich versuche, mein Leben so gut wie es geht jetzt zu leben. Und wenn es vorbei sein sollte, dann ist das so. Und ich weiß auch nicht genau, kommt da noch irgendwas? Also ich glaube, ich habe bei meiner Mutter erlebt, als ich sie begleitet habe, ich habe auf einmal erlebt, wie wir meinen mal als Menschen, wir können alles greifen, wir können alles verstehen. Aber sie war in einer Sphäre teilweise zum Schluss, wo sie hier war, aber auch nicht mehr wirklich. Und sie war aber auch irgendwo schon drüben. Es war, als ob eine Riesendimension sich aufmachte. Und auf einmal dachte ich, wie groß ist dieser Kosmos? Wer weiß, was da eben noch kommt? Und ich glaube auch, was du beschreibst von deiner Freundin, dieses, wenn jemand so gelitten hat, dann darf er dann auch eben gehen. Und Trauer, habe ich letztens ein schönes Sprichwort gehört. Ich finde, das passt irgendwie ganz gut dazu. Trauer ist ja die Liebe. Die Liebe, wenn ich ganz emotional, die Liebe für den Menschen, der dieses Leben verlassen hat. Und vielleicht da auch einfach mal versuchen, Trauer so zu betrachten. Das ist dieses, ich kann eben mit diesem Menschen aktuell nicht mehr die Zeit teilen, aber ich darf ihn auch loslassen. Und das heißt ja nicht, dass er komplett nicht mehr existent ist. Und ich fand dieses Beispiel eben sehr schön mit, ja, es ist eben die Zuneigung, die große Liebe an diesen Menschen, dieses Ehren an den Menschen. Und was du ansprichst, genau, Trauer ist so individuell erlebt und das hat natürlich auch viel mit der Verbindung zu tun. Nehme ich jetzt mal eine menschliche Verbindung. Vielleicht hatte ich auch zu dem Menschen ein sehr schwieriges Verhältnis oder zu dem Elternteil. Trauer kann, genau, wir haben früher von diesen Phasen gesprochen. Heute weichen wir das komplett auf und ich fand da ein ganz, ganz tolles Beispiel auch von meiner Ausbilderin. Weißt du noch als Kind diese Kaleidoskope, die du drehst und dann machen sie unterschiedliche Farben? Mhm. Und das ist für mich Trauer. Es kann sein, auch heute, nach fast 3 Jahren Verlust meiner Mutter, dass ich das Kaleidoskop drehe und auf einmal ist alles ganz schwarz. Und da ist Trauer, die sich zeigt, egal ob es Weinen ist, Wut, das kann ja eben auch unterschiedlich emotional sein. Und es kann sein, dass das Kaleidoskop sich dann wieder dreht und auf einmal wird es heller. Und so ist bei jedem Menschen dieser Prozess unterschiedlich oder eine Art Wellenbad. Mal am Anfang sind die Wellen sehr, sehr groß und erschlagen dich. Später werden sie eventuell kleiner, aber auch das muss nicht bei jeder Person so sein. Und vielleicht tauchen sie auch überraschend auf, vielleicht mehrere kleinere Wellen, aber Trauer, und das möchte ich gerne mal gesellschaftlich, dass wir anfangen, das zu streichen, weil mich das manchmal auch wütend macht, so dieses, naja, so nach einem Jahr, dann ist doch alles wieder in Ordnung. Nein, Trauer ist ein lebenslanger Prozess. Und das mit Achtsamkeit einfach aufzunehmen.
Ja, und wenn ich das versuche so zu zusammenfassen, also können wir über die Trauer lernen? Ich glaube, wir können erstens erfahren, wie stark wir lieben können oder wie sich auch die Liebe verändern darf zu einem Menschen, dass es eben mit dem physischen Tod vielleicht nicht zu Ende ist. Und das wird mir gerade so bewusst, diese Trauer führt einen ja auch in so vielen Dimensionen genau in dieses Loslassen, ne? Also den Menschen loslassen, herausgefordert zu sein, immer wieder Gefühle loszulassen, das Leben loszulassen, oder? Also das heißt, und das sind ja, es zieht sich wie so ein roter Faden durch unser heutiges Gespräch, damit sind wir wieder bei der Tiefe, die wir über das Leben erfahren dürfen, was sich dann einfach in der Trauer, einfach ist es nicht, aber in der Trauer dann zeigt.
Ja. Das hast du total schön zusammengefasst. Ich glaube, Trauer ist die pure Wucht des Lebens, was dir mit allem begegnet. Egal, ob du da stehst als Person, die trauert und verliert oder als Person, die eben von dieser Erde geht. Und das ist auch was. Und deswegen sage ich immer wieder, Leute, fangt an, mit euch, euren Emotionen, eurem Körper zu arbeiten. Denn auch das habe ich beobachtet. Am Ende des Lebens, leider holt es dich, wenn du einen Prozess hast, wo du länger, sage ich mal, aus diesem Leben gehst, es wird dich einholen. Diese Erinnerungen, vielleicht die Bedürfnisse, die du nicht ausgelebt hast, die Emotionen. Und deswegen, ja, ich glaube, es ist eine total krasse Konfrontation mit dem Leben und mit den vielschichtigsten Körpergefühlen und Emotionen, die dort existieren.
Ja, Und ich muss gerade so schmunzeln, weil ich habe eingangs unseres Gesprächs gesagt, Freya, wir gucken, dass wir nicht zu lange werden. Und jetzt haben wir schon so ein bisschen den Rahmen dessen, was wir uns vorgenommen haben, zeitlich schon fast gesprengt. Ich hätte noch so viele andere Fragen, aber was ich gerade so eindrücklich finde, wenn man dir schon zuhört, ich glaube, bei dir muss ich nicht die Frage stellen, ob dich dein Beruf erfüllt, weil du lebst ja deine Themen. Was hast du, würdest du sagen, für dich durch dein berufliches Tun für dich gelernt? Also mir geht es ja so, ich darf ja auch viele Menschen als Psychologin begleiten und das heißt, ich gebe den Menschen etwas, aber es ist ja immer, man bekommt so viel von den Menschen zurück, also man lernt ja immer auch selbst in so einem Prozess und deswegen meine Frage an dich, was hast du durch deine Berufe für dich als Freier gelernt?
Ich glaube, insgesamt ist es eine Heilreise und es ist eine Heilreise von mir selbst aufgrund meiner eigenen Vergangenheit. Ich glaube, an dem Punkt möchte ich ganz klar erwähnen, mir ist ganz wichtig, wenn ich mit Kunden arbeite, weil ich das leider auch oft sehe, viele Menschen, die in so einem Bereich arbeiten, haben ihre Päckchen, haben ihre Geschichten. Ich glaube, die haben wir alle, vielleicht einige etwas mehr als andere. Und mir ist ganz wichtig, wenn ich mit Kunden arbeite, dass ich nicht den Kunden den Raum nehme und in dem Moment in meine eigene Heilarbeit gehe und den Raum mit mir fülle. Das ist wichtig. Aber natürlich genau das, was du sagst, es ist immer ein Spiegel. Auch wenn ich Schüler vor mir sitzen habe und ihre eigenen Prozesse sehe, mich selber zu spiegeln, zu sehen, wo stehe ich heute, wo komme ich her. Ja, aber ich glaube, insgesamt ist es immer wieder neu zu erfahren, zu hinterfragen, zu fühlen. Es kann auch unter anderem sehr anstrengend sein. Und für mich geht es natürlich auch bei mir selber um eine eigene Heilreise. Ja.
Also du durftest für dich vollständiger werden in deinen Berufen.
Es hat nichts mit, ich möchte nicht, dass es verstanden wird als eine Art Perfektionismus. Ich glaube, Heilung kann sehr individuell aussehen, aber ich glaube, es ist mehr dieses immer wieder mehr bei mir ankommen und ich kann natürlich mich auch ständig wechseln, also immer wieder mehr in meinem puren Sein ankommen. Alte Muster und auch Ängste, also auch ich habe mich in meinem Leben mit oder habe auch heute noch Ängste, auch soziale Ängste, auch depressive Phasen. Da eben möchte ich immer mehr, also das auch zu akzeptieren. Ich möchte das nicht auch da irgendwie wegschieben, aber das wäre schön, wenn das alles sanfter wird. Genau, vielleicht so eine sanftere Reise mit mir selbst und mir immer mehr erlauben, ich zu sein, egal in welchen Facetten, egal welche Schublade ich von mir aufziehe, ohne die Angst, im Außen bewertet zu werden. Ich finde, das ist eben auch ganz wichtig und das auch anderen Menschen mitzugeben, weil jeder ist individuell, jeder hat seine unterschiedliche Reise. Genau. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ist gar nicht so einfach, ja.
Ja, also ich glaube, es geht in die Richtung, sich selbst mit allen Facetten, die man hat, immer mehr anzunehmen, das haben zu können und auch im Frieden damit zu sein und sich nicht wegperfektionalisieren, sondern eben im Frieden damit zu sein und damit aber auch seinen Weg zu gehen. Und das, glaube ich, lebst du uns auch gerade ganz wunderbar vor und zeigst es auch, eben sich genau damit zu zeigen. Und weil ich denke, jede Narbe, die wir irgendwo in der Vergangenheit bekommen haben, ist ja genau das Reservoir, mit dem wir dann ja wiederum andere Menschen begleiten können.
Ja, das stimmt. Und da fällt mir auch noch vielleicht ein Satz zu ein, die anderen zu sehen. Ich glaube, das ist auch ein Teil meines Berufs oder dessen, was ich gerne mache, andere Menschen zu sehen. Ich glaube, es braucht Grenzen, um sich eben selber nicht darin zu verlieren und anderen Menschen deutlich zu machen, dass sie wertvoll sind, egal, was sie mitbringen, egal welcher Schmerz da ist. Jeder darf gesehen werden, ist wertvoll und darf sein Leben auf die beste Art und Weise gestalten. Und das ist schön, glaube ich, wenn andere Menschen einen da unterstützen und einem sagen, hey, das ist möglich und das darfst du auch.
Ja. Freya, ich würde sagen, weil das für mich gerade das perfekte Schlusswort war, ich würde gerne an dieser Stelle einen Punkt machen, weil ich finde, dass oft diese gekünstelten Abschlussfragen eigentlich ein tiefes Gespräch, da ist es wieder, eigentlich nur verwässern. Von daher danke, dass du jetzt Teil unseres Teams bist. Ich freue mich dass von Herzen, dass du, ja, dass wir jetzt gemeinsam diese My Body, Mind Reise für so viele Menschen gestalten, zusammen mit den beiden Dominiks. Das ist so schön. Vielen Dank, dass du heute da warst.
Vielen Dank an dich. Vielen Dank an die, ach, wunderbaren Fragen. Die haben mich auch selber nochmal sehr zum Nachdenken gebracht und für diesen schönen Austausch. Ja, danke für deine Zeit. Das war sehr besonders.
Vielen Dank an dich. Und jetzt schaue ich nochmal hier zu unserer Community. Wenn du jetzt Lust hast, das My Body Mind Programm kennenzulernen, dann habe ich eine ganz herzliche Einladung an dich. Und zwar buche noch heute unbedingt ein kostenloses Kennenlerngespräch mit unserem Beratungsteam. Das ist völlig unverbindlich. Und dann schauen wir zusammen, ob und wie wir dir helfen können. Und dann schaue ich nochmal zu Freya. Dann werden wir dich als Team hoffentlich ganz bald auf deiner ganz, ganz persönlichen Gesundheitsreise unterstützen. Ich sage tschüss, tschüss und schau nochmal zu Freya. Bis ganz bald.
Namaste.